Digital Funky Solutions. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund.
Heute geht es um Erleben, Lernen und Wahrnehmen.
Ja, hallo. Schön hier zu sein im Schönasen, meinem Geburtsort. Ich bin Sebastian, ich habe einen eigenen Podcast, Hauptsache gesund. Und habe heute die Möglichkeit, hier beim Marvin Schnabel zu sein. Marvin, bevor wir loslegen, sag doch einmal bitte ganz kurz, wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Genau, ich bin Marvin Schnabel, bin hauptberuflich Heilerziehungspfleger im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich, habe nebenbei noch eine Weiterbildung zum Erlebnispädagogen gemacht und versuche sowohl Hobby, die Erlebnispädagogik in meinen Beruf zu integrieren, um Jugendlichen zu begleiten und auch ein bisschen zu coachen.
Also das heißt, du begleitest Menschen?
Genau, ich begleite Menschen.
Vor allen Dingen Kinder, Jugendliche, einmal im Hauptberuf, im psychischen Bereich, oder?
Genau, ich bin seit jetzt gut 13 Jahren im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich tätig, stationär. Das heißt, die Jugendlichen sind bis maximal 12 Wochen bei uns und in der Zeit begleite ich die im Alltag und coache die in Krisensituationen, als auch um gewisse Situationen im Leben hinterher gut meistern zu können. Und das ist so mein Hauptjob quasi erstmal.
Da werden wir auch drüber sprechen, weil es ja schon einen sozialgesellschaftlichen Aspekt auch hat. Bestimmte Erkrankungen, gegebenenfalls weniger körperliche Erkrankungen, sondern psychische Erkrankungen, Krankheit im Kopf gegebenenfalls, findet dort ja statt.
Genau.
Die du dann ja rehabilitativ behandelst bzw. begleitest.
Genau, das tue ich und das mache ich gerne und da habe ich total Bock drauf, mit den Kids zu arbeiten. Und,
ja. Ja, super. Gibt einem ja auch eine ganze Menge, oder?
Genau, vor allem wenn man die Fortschritte sieht, ist das immer sehr schön und wenn man die Rückmeldung hinterher bekommt noch von den Jugendlichen, umso besser.
Und jetzt hast du gesagt, dass du gleichzeitig in der Erlebnispädagogik unterwegs bist oder nach und nach das Ganze dir aufgeschultert hast. Was hast du da gemacht? Wie ist das passiert? Wie ist das gekommen?
Ich habe 2018 über meinem Arbeitgeber eine Fortbildung bekommen. Die hieß Seilbauten, temporäre Seilbauten. Das heißt, man kriegt eine Fortbildung, wie man, ich sag mal, mobilen Klettergarten, mobile Kletterstationen für Jugendliche, aber auch für Erwachsene aufbaut, welche Sicherheitsrisiken da bestehen, wie man das erlebnispädagogisch anbieten kann. Und das hat mein Interesse so geweckt, dass ich mich danach ja total erstmal informiert habe, weil ich so begeistert davon war. Und dann kam ich zu einem Träger aus Detmold, der heißt Nature Concept, und habe dann dort Oktober 2019 meine Weiterbildung angefangen und bin dann so nach und nach da reingerutscht quasi.
Und dann bist du in der Erlebnispädagogik unterwegs.
Genau, seitdem bin ich da drin und es macht riesen Spaß.
Und wir hatten vielleicht mal ein kleiner Sidekick, ein besonderes Erlebnis, denn du bist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr hier in Asen.
Genau.
Und da haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Oder da haben wir zumindest mal etwas intensiver miteinander gesprochen. Denn das schönste Erlebnis ist für mich auch immer, dass ihr ja klar, ihr seid ja nicht nur Feuerwehrmenschen, sondern ihr bietet ja auch einen Tannenbaumverkauf an.
Genau. Da haben wir dieses Jahr wieder erfolgreich einen großen Tannenbaumverkauf angeboten, den ein super Team geplant hat und wo ich gerne meine Freizeit auch ja, gebe, um den Löschzug zu unterstützen. Und da bin ich jetzt seit 3 Jahren dabei. War erst im Löschzug, bevor ich überhaupt in Asen gewohnt habe. Und die Truppe ist total cool. Es macht Riesenspaß mit den Jungs. Und das war für mich auch ein großer Schritt, hier da reinzugehen. Und den habe ich bisher nicht bereut.
Und wieso ich das jetzt angesprochen habe, ich meine, es ist ja ein deutliches Leben hier, da geht es um das Thema Gemeinschaft, Wenn man jetzt den ganzheitlichen Kontext mal sehen würde, da kommt ja Jung und Alt dann auch hin, wo sich den Tannenbaum, man unterhält sich, man gibt es auch noch, glaube ich, noch mal eine Wurst auf der Hand. Man hat einen kurzen Schnack miteinander, man erinnert sich und ist dann in dem gemeinschaftlichen Kontext ja unterwegs. Ich meine, ich habe zu Hause jetzt einen Tannenbaum aus Asen eben stehen und freue mich da ganz besonders drüber. Wenn du mal so eine Parallele jetzt ziehst zur Erlebnispädagogik, was kennzeichnet denn Erlebnispädagogik überhaupt? Welche Ansätze gibt es da? Wahrscheinlich verschiedenartige.
Also Erlebnispädagogik, total verschiedene Ansätze und auch viele Kollegen nehmen die Ansätze unterschiedlich tatsächlich. Wenn ich jetzt so auf den Löschzug zurückschaue, ist es natürlich erstmal Teamarbeit, die total wichtig wird, die in der Erlebnispädagogik auch bearbeitet wird. Klare Kommunikation, ne, ist auch wichtig. Wie kommuniziere ich untereinander, gerade wenn man im Einsatz ist, was ist uns wichtig? Und das kann man ganz gut auch auf verschiedene Übungen in die Erlebnispädagogik greifen. Ne? Also Erlebnispädagogik dient ja auch dabei, zum Beispiel Teams, Klassen zu unterstützen. Selbst Manager von verschiedenen großen Firmen machen manchmal erlebnispädagogische Trainings, wenn die sagen, boah, wir kommen nicht mehr weiter, weil es einfach total wichtig geworden ist, klar zu kommunizieren, da wir einfach deutlich weniger verbal kommunizieren. Es läuft viel mittlerweile über Medien, über kurze Wege wie, ich schreibe eine WhatsApp. Das Telefon bleibt eher meistens still, sondern ich ticker mal was. Und da finde ich es total schön, dass man da nochmal den Bezug einfach hat, hey, wir können nicht tickern, wir müssen wirklich sprechen, sei es im Einsatz über das Funkgerät, aber auch persönlich, um gewisse Aufgaben einfach gemeinsam meistern zu können.
Hast du denn den Eindruck, dass der Ansatz, den du jetzt gerade gewählt hast mit dem Thema Kommunikation, verbale Kommunikation, also weniger schriftliche, dass dieses Thema auch Social Media einen massiven Einfluss auf unsere jetzt nachwachsende Generation hat?
Also die Erfahrung, die ich jetzt mache persönlich, ist, dass das großen Einfluss hat, Social Media.
Okay.
Sag mal, nicht umsonst hat ja zum Beispiel, meine ich, Australien gewisse Apps schon hochgesetzt mit der Altersstruktur. Und da glaube ich einfach, dass wir nicht schnell genug gelernt haben, angemessen mit Medien umzugehen und die Medien einfach, sagen wir, aus dem Boden geschossen sind. Wenn ich mir überlege, mein erstes Smartphone hatte ich mit Anfang 20, das ist 15 Jahre her. Davor hatte ich noch einen alten Nokia-Backstein. Da konnte man noch nicht so viel machen. SMS, da hat man geguckt, dass die letzte Zahl quasi ausgenutzt wird, damit man nur eine SMS schreibt oder nicht zwei. Und die Jugendlichen können ganz, ganz viel über Social Media, aber auch leider hat das einen negativen Einfluss, meiner Meinung nach, auf unsere Jugendlichen.
Ja, was ja gegebenenfalls auch mit der Bewegung zusammenhängt. Also 10 Finger schreiben mit System. Damals gab es noch Schreibmaschinen, bevor du geboren wurdest. Ja, damit bin ich noch groß geworden und Schreibmaschinenkurs, um an der Tastatur dann auch 10 Finger mit System dann halt zu schreiben. Heutzutage mit dem Daumen. Dann sprachst du es gerade an. Wir hatten 160 Zeilen oder Zeichen. Da musste man sich überlegen, was man schreibt, um sich auszudrücken, damit der andere auch versteht, was Phase ist. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch Autokorrektur. Ich kann es mir auch vorschreiben lassen. Ich kann auch Alexa oder ChatGPT fragen, dass die mir eben eine Nachricht schreiben. Also da nimmst du, so geht es mir auch, einen Rückfluss an kommunikativen Fähigkeiten wahr.
Genau.
Und wo zahlt jetzt da diese Erlebnispädagogik ein? Weil du sprachst ja gerade, wir nehmen nochmal das Beispiel mit dem Seilgarten oder dem Kletter.
Genau, also wenn ich zum Beispiel was aufbaue, wenn ich sage, ich plane ein Teamtraining für eine Schulklasse und da gehe ich vorher schon mit den Lehrkräften in Austausch, frage danach, hey, was ist überhaupt aktuell Thema, was seht ihr in eurer Klasse? Und da ist oftmals auch Kommunikation ein großes Thema, dann würde ich ein Angebot planen schon und dann zum Beispiel beim Seilbau, ein klassisches Kissenklettern kennt man vielleicht auch von einer Aktion auf dem Sommerfest, dass Kissen gestapelt werden müssen. Und das versuche ich dann so zu gestalten, dass meine Teilnehmer da miteinander sprechen müssen und das sehr deutlich und versuche klare Regeln zum Beispiel aufzustellen, wie diese Kommunikation abläuft. Weil es auch da, Klettern ist ein Risikosport, auch wenn man nicht unbedingt hochklettert, kann immer was passieren. Und da gehe ich erstmal über die Verantwortung des Sicherers für den Kletterer und versuche damit zu dem klarzumachen, hey, ihr habt eine Verantwortung, ihr müsst miteinander sprechen, sonst wird es schwierig, dieser Verantwortung nachzukommen. Und da gibt es so ein paar schöne Tricks, die man sich so aneignet als Trainer, da hat jeder so seine eigene, um die Jugendlichen quasi ans Board zu holen und da einen Fokus drauf setzen zu können.
Also der Ansatz ist Kistenklettern. Genau. Da gab es ja mal Brausehersteller oder gibt es ja immer noch, genau. So erinnere ich mich, hier im Kindergarten Asen haben wir das schon, ich glaube, in den 80er, 90er Jahren gemacht, vielleicht Anfang der 2000er. Naja, da war ich schon ein bisschen zu alt, aber dass man da so, ich habe mal, glaube ich, 13 Kisten, glaube ich, mal geschafft. Oder beim Sportverein in Datteln, TV Datteln 09, da wurde das auch mal angeboten. Und du hast vollkommen recht, wenn ich jetzt selber in der Sportlersituation bin oder in der Kletterersituation, kümmere ich mich um mich, muss selber koordinative Fähigkeiten an den Tag legen, sonst komme ich da ja gar nicht hoch.
Genau.
Ja, Gleichgewichtsfähigkeit ist ja ganz wichtig, werde aber gleichzeitig gesichert. Das heißt, ich habe auch Vertrauen in die andere Person.
Genau.
Und muss dann kommunizieren. Hast du denn den Eindruck, dass auch die Sportvereinlandschaft, dass das immer mehr abnimmt?
Also ich erlebe immer mehr, dass Jugendliche weniger in Sportvereinen unterwegs sind. Das hat meiner Meinung nach, die ich beobachte, verschiedene Aspekte. Einmal, dass der Schuldruck, den wir haben in unserer Gesellschaft, deutlich höher ist, meiner Meinung nach. Und dadurch die Zeit nach der Schule eher fürs Lernen genutzt wird oder auch tatsächlich, ich brauche mal Rückzug, es ist mir zu viel. Und dann ist so ein Zwiespalt quasi, wo die Jugendlichen sich teilweise befinden. Ich glaube, dass viele, viele Jugendlichen von Sport deutlich mehr profitieren würden, um auch für sich gesundheitlich in eine gute Richtung zu kommen und die Schule einfach mal Schule sein zu lassen, um einen gewissen Ausgleich zu bekommen. Aber das macht es heutzutage tatsächlich schwer. So viele Familien, die auch, sag ich mal, finanziell nicht gut aufgestellt sind nicht gut informiert worden, vielleicht auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass die Kinder in Sportvereine gehen können. Da ist zum Beispiel Bildungspaket 1, wissen Familien nicht, dass das quasi jeder erstmal beantragen kann, um gewisse Unterstützung zu bekommen. Aber auch, dass die Eltern dadurch, dass heutzutage leider beide fast immer berufstätig sein müssen, da solche Sachen einfach verloren gehen. Die Eltern da nicht die Möglichkeit haben, auch ihre Kinder zu unterstützen und das dann leider sich so wie so ein schleichender Prozess hinzieht.
Das finde ich ganz interessant, denn das sind auch so Beobachtungen, die ich dann teilweise habe. Hier vorne ist ja auch ein Naherholungsgebiet, die Hart. Da bin ich halt häufig unterwegs und sehe dann halt ältere Erwachsene mit Hund und stelle mir immer die Frage, wo sind eigentlich die ganzen Kinder? Damals waren wir, da gab es einen Trimdichfahrt auch, da konnte man mit dem Fahrrad auch gut fahren, da konnte man auch gut wandern, Schnitzeljagden. Da waren wir sehr häufiger in dem Bereich. Oder auch hier in Asen gibt es halt diesen Birkenbusch gegenüber von der Lippe rüber, zack, und dann waren wir da unterwegs. Und ich stelle mir manchmal so die Frage, was machen die Kinder heutzutage eigentlich? Du sprachst es gerade an, ich komme von der Schule, ich will vielleicht in Ruhe gelassen werden, ich ziehe mich zurück, aber ich ziehe mich ja gar nicht zurück. Sondern ich bin ja vielleicht in diesen virtuellen Welten unterwegs.
Genau.
Dann bewege ich auch nur den Daumen, also gar keine körperliche Bewegung dann dabei. Und das scheint schon auch Einfluss auf die Psyche zu haben. Dein Hauptjob ist im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich.
Genau.
Mit was für Diagnosen bist du denn konfrontiert?
Und tatsächlich habe ich in den 13 Jahren mit ganz vielen Diagnosen gearbeitet, was jetzt aktuell immer häufiger für mich interessant zu beobachten war Depression, werden immer mehr Schulabstinenz, dass Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen und was natürlich auch ist halt Impulskontrollstörung, ne? Mit Gefühlen nicht richtig umgehen können, dadurch auch vielleicht gewisse Konflikte im Bereich zu Hause kommen. Das ist so die Beobachtung, die ich mache, das heißt Aggression in irgendeiner Form, weil die Jugendlichen nicht die Möglichkeit haben, vielleicht über die Gefühle zu sprechen, weil der Ansprechpartner nicht da ist, weil sie sich in diese virtuelle Welt, die du gerade schon sagtest, retten und da eher gar nicht die Möglichkeit haben, über gewisse Sachen zu sprechen, die vielleicht vorgefallen sind. Und, ja.
Der Ansatz, den du jetzt gerade gesagt hast, mit den über Gefühle sprechen, das muss man lernen?
Das muss man lernen.
Das, oder muss man wieder lernen, wenn man es vielleicht auch verlernt hat? Das ist ja ein tatsächlich gesellschaftspolitisches Thema. In diesen sozialen Medien, da wird mir eine heile Welt auch vorgegaukelt.
Genau.
Ich habe auch keinen direkten Austausch mit jemandem. Ich habe auch keine Möglichkeit. Ich nehme jetzt mal, du sprachst jetzt gerade Australien, TikTok an. Wenn ich alle 3 Sekunden neuen Impuls bekomme, habe ich auch keine Möglichkeit, das vernünftig zu verarbeiten. Wie gehen denn Kinder dann damit um, wenn die jetzt eine Impulskontrollstörung haben oder wenn die eben depressive Phasen oder sogar Depressionen haben?
Also ich habe durchaus aus meiner Wahrnehmung erlebt, dass es Patienten gibt, die sich sehr zurückziehen, von der Schule zu Hause bleiben, gar nicht mehr wirklich mit ihrem Freundeskreis zu tun haben. Das heißt auch diese sozialen Kontakte total einstellen. Die sind vielleicht vorher zum Sportverein gegangen, waren in einer Fußballmannschaft, haben total super gespielt und auch der Rückzug ist, ich gehe nicht mehr zum Training. Ich habe keine Lust mehr, diesen Antrieb gar nicht mehr haben, aufzustehen teilweise tatsächlich. Also die bekommst du vielleicht hin, morgens aus dem Bett zu gehen, ihre Schulstunden zu machen, kommen nach Hause und legen sich schlafen. Und das ist quasi ist bis nächsten Morgen und auch da wird dann wieder schwer aufzustehen. Und so schleißt sich das so ein bisschen rein in diesen Alltag. Und irgendwann ist es auch so, dass die morgens nicht mehr raus wollen und zur Schule gehen. Und das ist ja ein Punkt, wo ich als der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich eine Entwicklungsgefährdung einfach sehe. Und das würde ich auch sagen, dass meine Kollegen aus dem Therapeutenteam das ähnlich einfach sehen. Ne? Wir sind in einer Gesellschaft, wo, glaube ich, Schule, wo wir das Glück haben, dass wir eine Schule haben. Wenn wir in andere Ecken unserer Erde schauen, die Kinder und Jugendliche haben nicht das Glück. Und das ist immer so ein bisschen mein Thema, wo ich versuche, den Kindern und Jugendlichen zu erklären, hör mal, du hast das große Glück, Bildung erleben zu dürfen, dich zu entwickeln zu dürfen. Was können wir dafür tun, dass du dies machen kannst? Wie kann ich dir helfen, dass du morgens aufstehen kannst? Und da versuche ich, die Jugendlichen immer zu erreichen.
Ja, wobei, du sprachst jetzt ja gerade das Thema Isolation an. Ist ja nicht nur ganz schlecht, sondern es gibt mir ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Vielleicht genau. Ist das ja auch eine Flucht auch, weil ich überfordert bin, weil ich vielleicht auch von der Gemeinschaft überfordert bin. Es gab mal eine These, die ist auch so alt wie Vater Abraham, glaube ich, also irgendwann in den 90er Jahren, von eben geschlossenen oder offenen Unterricht. Also geschlossen kann man sich jetzt absendorientiert vorstellen, 45 Minuten, ich bin der Lehrer, ich erkläre es euch und tschüss. Ja. Und offener, und da sind wir aber beim Thema der Erlebnispädagogik, ist ja eher der ganzheitliche Ansatz, auch Menschen in die Bewegung zu bringen. Weil Psyche und Geist oder Geist und eben Körper gehört ja schon untrennbar zusammen. Wenn man da jetzt mal die Parallele nochmal dann zur Erlebnispädagogik sieht, dann würde die ja eher präventiv wirken.
Genau. Also Erlebnispädagogik wirkt sowohl präventiv, ich würde aber auch sagen, In den Situationen kann man Erlebnispädagogik auch gut setzen, um psychische Gesundheit zu fördern oder da zu schauen, wie können die Jugendlichen wieder gesund werden. Ne, sowohl, man spricht in Erlebnispädagogik auch so ein bisschen von Komfortzonenmodellen, das heißt, so wie die Jugendlichen zu uns kommen, ist das deren sicheres Terrain, Komfortzone. Ich kann erstmal so stehen, wie ich bin und danach würde die sogenannte Lernzone kommen und da versuchen, wir in der Erlebnispädagogik natürlich den Jugendlichen hinzubekommen. Über der Lernzone wird natürlich die Panikzone. Das ist eine Zone, da wird nicht mehr gelernt, da ist der Körper unter Stress, unter Panik. Und da wissen wir, glaube ich, alle, dass es keine gute Sache ist und da auch nicht drunter gelernt werden kann. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Spiel, dass Jugendliche, die Rückzug haben, die sich eigentlich sicher fühlen in ihrem Sein gerade, so ein bisschen in diese Lernzone langsam zu schieben. Das heißt, dass die Jugendlichen merken, ey, boah, das ist total positiv, was Marvin mir da sagen möchte. Ne? Auch wenn ich gerade vielleicht ein bisschen nervös bin, aber es hilft mir. Und das ist dann so ein bisschen ein Feingefühl, jeden Trainer, jedes Mensch, der in einem psychiatrischen Bereich arbeitet, würde ich auch sagen, da ein Gefühl für, zu bekommen, okay, wann verlange ich zu viel schon? Und wann ist es genau richtig, den Jugendlichen da zu unterstützen? Und das ist so ein bisschen ein Feingefühl einfach und Erfahrung in dem beruflichen Kontext.
Ja, und beim Feingefühl ist ja wieder das Wort Gefühl mit dabei, Sensitivität auch dabei. Das kann jeder auch mal vielleicht zu Hause jetzt mal ausprobieren. Man kann sich ja einen Kreis mal aufmalen, als seine Komfortzone Und dann sagtest du ja gerade, wenn ich mir das jetzt so bildhaft vorstelle, ich male nochmal einen Kreis drumherum, das wäre meine Lernzone, das wären vielleicht Dinge, genau, die ich mal erleben möchte. Und ganz weit außen, das wäre diese Panikzone, wo es einfach zu viel wird, wo ich überfordert bin. Und da kann ich ja bestimmte Punkte vielleicht mal reinschreiben. Weil so wie du es gerade beschreibst, so klingt es für mich, dass mir teilweise das Erlebnis fehlt. Genau. Und das Erlebnis, wenn du jetzt Lernzone ansprichst, kann ja sowohl ein Fehler sein, als auch ein positives Erlebnis, ein Gelingen sein. Wenn ich jetzt an das Kistenklettern nochmal zurückdenke, wenn ich auf drei Kisten stehe, die fallen zusammen, dann habe ich gemerkt, oh, irgendwas ist gegebenenfalls schiefgelaufen.
Genau.
Dann lerne ich. Ich habe die Kisten vielleicht nicht richtig gestapelt. Die stehen schräg, also stelle ich die anders auf und kletter vielleicht 3-4 Etagen höher. Wenn ich jetzt 6 Kisten erreichen würde, hätte ich ja schon 100% mehr Erfolg. Und daran wachsen ja auch Menschen. Also Entwicklung, wie würdest du das sehen? Die hört ja nie auf, wenn du jetzt Schule sagst. Ich bin ja nicht mit in der 13. Klasse dann fertig, sondern die geht ja weiter.
Also Entwicklung finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass man den Jugendlichen auch oder auch den jungen Erwachsenen einfach klar macht, klar, du kannst dich entwickeln, du kannst dich stetig weiterentwickeln in dem, was du bist. Ne? Sei es persönlich weiterentwickeln, als auch beruflich, verschiedene Fähigkeiten. Du sprachst gerade schon an Rückwärtslaufen. Ne? Solche Sachen können viele im Kindesalter nicht und entwickeln das aber dann im Jugendalter quasi zurück, weil man mit denen solche Sachen geübt hat, durch verschiedene Aktionen, durch Spiele, dass man gesagt hat, hey, versuch's doch mal. Und manchmal hab ich das Gefühl, dass die Jugendlichen auch Angst vor Entwicklung, Angst vor was Neues und Angst vor dem, was Erlebnis ausmachen kann. Natürlich ein negativer Rückfall, aber ganz, ganz wichtig finde ich diese positiven kleinen Aspekte. Ne? Wenn ein Jugendlicher zu mir sagt, hey Marvin, ich habe totale Höhenangst, sage ich, okay, kann ich nämlich wahr, aber weißt du, was ich cool fände? Du ziehst den Gurt an, wir hängen dich einfach nur rein und du versuchst eine Kiste nach der anderen. Und dann machen wir ein Stoppsignal. Und wenn du mir dieses Signal hast, ist das okay. Dann lassen wir dich direkt ab. Aber du hast es ausprobiert, du hast es versucht und das ist mir wichtig. Du musst nicht 10 Kisten hochklettern. Das verlangt keiner von dir. Mir geht es alleine, dass du das Gefühl mal bekommst, okay, wie ist es in diesem Gurt zu sein? Fühle ich mich sicher? Komme ich schon in meine Panikzone rein? Oder kommst du schon in das Gefühl, boah, ich versuch's doch. Und das finde ich viel, viel wichtiger in der Erlebnispädagogik, dass es einfach mal die Wahrnehmung nochmal da kommt.
Und das finde ich jetzt ganz wichtig, dass du das so beschreibst, denn es geht ja nicht um dich als Lehrender oder als Trainer, sondern du bist ja, du verstehst dich, so klingt das für mich, als Begleiter und du akzeptierst und respektierst die Grenze des anderen.
Das ist total wichtig,
genau. Und das mal für sich selber auch zu erfahren, oh wow, hier ist eine Grenze, ja, es ist aber okay, wenn ich dies und das mache, dann kann ich die überschreiten. Okay, das würde, glaube ich, heute in dem Kontext der Gesellschaft auch nochmal helfen, weil Social Media ist ja auch grenzenlos. Ne? Da genau. Wird einem ja vorgegaukelt, dass alles funktioniert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich dann schlecht fühle, weil ich bestimmte Dinge sehe, die ich selber vielleicht auch gar nicht habe. Vergleich macht ja, ist ja die erste Stufe der Unglücklichkeit.
Kann, ne? Wenn da jemand irgendwo hochklettert, wo man denkt, oh, Hilfe. Und da kriegt man vielleicht selber, okay, eigentlich würde ich das auch können, aber nee, ich lasse das mal. Und dann hat man ja direkt einen negativen Aspekt.
Okay.
So kann man schön peu à peu auch ein positives Feedback geben, was mir persönlich auch in der Erlebnispädagogik sehr, sehr wichtig ist, dass meine Teilnehmer mit einer positiven Erfahrung aus meinem Training gehen. Das ist eins meiner Hauptgrundsätze, die ich mir immer stelle für mein Training. Quasi.
Ja, und dann sprichst du ja auch über Bewegung.
Genau.
Jetzt nehmen wir nochmal einmal Erlebnispädagogik. Also, was kennzeichnet für dich erstmal Pädagogik, der Begriff? Weil der ist leider Gottes immer noch teilweise in Anführungsstrichen negativ belegt.
Pädagogik ist für mich persönlich auch, wie du schon sagst, das ist ja negativ belegt, ein Lernen durch, wie nenne ich es jetzt, durch ein Zusammenarbeiten mit verschiedenen Erfahrungen so und die Erfahrungen, die ich selber machen kann oder mir abschauen kann. So, und das ist zudem ist für mich auch Pädagogik, dass natürlich man auch negative Erfahrungen macht, aber auch, dass er für mich ein Ansporn ist, dass die Jugendlichen lernen, okay, Pädagogik hört sich total schön an, aber es ist eine Chance, Sachen vielleicht auszuprobieren, die ich sonst nicht machen kann. Und das ist für mich so ein bisschen Pädagogik, wo ich einfach eine Unterstützung auch kriege, um mich zu entwickeln. Das ist da nochmal, um mich zu finden und ein Fortschritt meines Selbst quasi zu werden.
Und du sagst zu Recht, Dinge eben zu erleben.
Genau.
Und weniger Dinge vorgemacht zu bekommen, Dinge weniger obtruiert zu bekommen und Dinge vor allen Dingen nicht nur zu lesen, nach, wie wir es in der Schule ja teilweise haben. Ich denke jetzt mal an die Didaktik der Mathematik. Ich war in Mathe nie so die große Leuchte. Es hat irgendwann in der 12. Klasse mal Klick gemacht bei mir im Kopf. Ich weiß gar nicht, wieso vorher nicht. Da ging es ja wirklich nur um teilweise auch stumpfes Auswendig lernen. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Ich war auch eher in der Bewegung unterwegs. Mir hat vielleicht das Erlebnis gefehlt. Ja, das kann ja gut sein. Und das sagst du gerade auch. Erleben, also Erlebnispädagogik kennzeichnet körperliche Bewegung.
Genau.
Auch. Was sind noch so Hauptkriterien? Wo findet also Erlebnispädagogik statt?
Viele denken an die Fachsportarten, die in der Erlebnispädagogik viel eingesetzt werden. Das sind, wenn ich, also bei mir sind es zum Beispiel Bogenschießen, Klettern. Manche haben, meine Trainerkollegen haben auch noch Kanu mit dabei, Floßbau. Dennoch gibt es auch sowas wie Warm-ups, das sind kleine kooperative Spiele, wo die Teilnehmenden zusammenarbeiten müssen. Es gibt auch sowas wie Escape Room. Gibt es Anbieter, die sowas anbieten, wo die Klassen oder die Gruppen zusammenarbeiten müssen, um Rätsel zu lösen. Auch da ist dann wieder Kommunikation miteinander. Ne? Die haben kein Handy, die können nicht googeln, die können, müssen sich quasi ganz zusammen auf die Aufgaben konzentrieren. Das ist so, wenn man überlegt, im klassischen erlebnispädagogischen Teamtrainingsbereich, dann gibt es natürlich noch ganz weit raus, wenn man in die Einzelfallbegleitung geht, gibt es individualpädagogische Maßnahmen, die sind auch erlebnispädagogisch oftmals ausgerichtet. Da kommen dann Jugendlichen, die ganz, ganz viel negative Erfahrungen gemacht haben durch, okay, ich wurde körperlich übergriffig, ich habe Straftaten, weil die quasi so ein bisschen gelernt haben, okay, ich muss sowas machen, um durch mein Leben zu kommen. Die werden quasi einzelpädagogisch begleitet durch Wanderprojekte, das quasi 1:1 Betreuung mit denen durch ein hartes Wandern gehen, um denen wieder so das Erleben zu zeigen, wie es auch sein kann, dass die quasi sich selber Feuer machen müssen, ohne Feuerzeug, ohne Streichholz, sondern nur mit Feuerstein, um quasi so ein bisschen auch zu erden, um runterzukommen, vielleicht die Belastung, die im häuslichen Kontext ist, einfach mal fallen zu lassen, sich selber in eine Zone zu bringen, wo sie vielleicht auch mal entspannen können und nicht das Gefühl haben, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht anerkannt, ich muss nicht jetzt hier gerade aggressiv sein, weil ich bin hier in einer Umgebung, die kann ich auch nicht flüchten, weil ich weiß gar nicht, wo ich bin, mitten im Wald. Und dass sie da einfach das erleben, okay, mein Leben kann auch entspannt laufen und einfach in der Natur. Und das ist immer auch ganz, ganz schön zu sehen, welche Entwicklung da die Jugendlichen machen.
Also nehmen für mich auf jeden Fall mit, ein Hauptbestandteil oder einer der Bestandteile ist Natur.
Natur.
Du sprachst gerade von Wald an. Gut, waldlicher Bereich, es kann ja auch Wiese sein, Flüsse.
Wiese, Wald, Fluss.
Natur halt.
Hauptsache irgendwie draußen.
Hauptsache draußen. So, dann Kooperation.
Genau.
Über Kommunikation ja auch, dieses Miteinander und natürlich dann die Bewegung beziehungsweise die körperliche Erfahrung dann auch, um ja ins Doing, in die Bewegung zu kommen. Und gegebenenfalls hilft das, um aus einer Isolation rauszukommen oder mal selber zu merken, was passiert gerade bei mir. Wir haben nämlich aktuell eine Studie von der DRK rausgebracht worden, ist ja eine gesetzliche Krankenkasse. Seit 2017 machen die das, oder die AOK jetzt gerade auch so einen Health Report rausgebracht hat, wo eben die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen als massiv wahrgenommen wird. Müssen wir uns da nichts vormachen. Wir sitzen jetzt hier bei dir, du hast auch einen Weihnachtsbaum, wir sind in einer entspannten Gesprächsatmosphäre, haben aber 1000 Kilometer weiter, 1500 Kilometer weiter, leider Gottes Krieg auf europäischem Boden. Das kriege ich mit, das kriege ich durch die sozialen Medien mit. Wir haben das Thema, so Deutschland ist abgehängt. Also wenn man den ganzen Medien glaubt, dann sind wir ab nächste Woche im Arsch, dann würden wir das Licht ausmachen. Das macht sich natürlich dann auch bemerkbar, ne, auf Kinder und Jugendliche. Wenn die jetzt rauskommen, wenn die in den Wald kommen, wenn die in die Bewegung kommen, hast du denn den Eindruck, dass die eher dann auch wieder zu sich kommen?
Also durch den Medien fließt ja ganz, ganz viel. Und durch Social Media kriegen, glaube ich, unsere Kinder und Jugendliche ganz, ganz viel mit, auch halt negativ, wie du schon sagtest, Krieg auf europäischem Boden, Wir haben bei mir jetzt hier einen Weihnachtsbaum. Viele Eltern können das vielleicht nicht aus verschiedenen Gründen sich ein schönes Weihnachtsfest herrichten. So. Und natürlich, glaube ich, dient die Erlebnispädagogik dazu auch nochmal zu schauen, hey, wie können wir das hinbekommen, dass die Jugendlichen mal für sich sind, für entspannen können, vielleicht auch mal abschalten können. Und das können die definitiv. Das erlebe ich immer wieder, dass gerade wenn die Jugendlichen einen stressigen Tag hatten oder auch verschiedene Situationen einfach in der Schule total stressig sind oder im Freundeskreis, dass die durch solche Aktionen, die wir mit denen machen, die ich mit denen mache, durchaus auch entspannen können, bei sich sind, sich auf sich fokussieren können und da hinterher immer ein positives Feedback auch geben können. Das ist durchaus, macht sich das bemerkbar. Ich kann das nicht auf alle Jugendliche immer. Das kann auch mal sein, dass ein Jugendlicher sagt, boah, das Training war total scheiße, das hat mir nichts gebracht. Okay, das ist aber für mich dann ein Feedback, was auch wichtig ist. Dann weiß ich nämlich immer, okay, da habe ich irgendwas übersehen. Da muss ich mich nochmal ein bisschen fokussieren, wie ich meine Jugendlichen, die ich da begleite, nochmal vielleicht besser beobachten kann, um gewisse Themen vielleicht zu sehen, um darauf eingehen zu können.
Gut, dann lernst du ja auch.
Ja.
Du lernst durch die Kommunikation, durch das Feedback, durch das Erlebnis des anderen, was kannst du vielleicht beim nächsten Mal anders auch machen. Darum geht es ja im Lernen. Das ist ja der pädagogische Kontext. Also es macht ja wenig Sinn, Dinge, die nicht funktionieren, immer wieder zu machen, sondern es macht ja eher Sinn, Dinge, die funktionieren, zu wiederholen. Also Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik. Wenn ich jetzt mich intensiver mit dem Thema Erlebnispädagogik nochmal beschäftigen möchte, dann hast du gesagt, es gibt einen Anbieter in Detmold.
Genau.
Das heißt, ihr habt auch eine Homepage, da kann ich mich erkundigen.
Genau, wir haben eine Homepage, die sehr gut aufgebaut ist, wo es sehr gut erklärt ist auch, wie die Ausbildung läuft. Die läuft in sogenannten Modulen mit verschiedenen Themen. Und ich bin zurzeit für den Bereich temporäre Seilbauten für den Träger als Referent da. Ob ich da demnächst vielleicht nochmal andere Module übernehme, weiß man noch nicht. Das muss ich auch schauen. Auf jeden Fall, da ist ein sehr breites Spektrum. Genau, also die sind auch bundesverbandszertifiziert. Das heißt, wir bilden nach einem Verband aus. Und weil mittlerweile Erlebnispädagogik lange Zeit oder immer noch kein geschützter Begriff ist quasi, aber da versucht der Bundesverband mittlerweile gewisse Standards einfach zu erfüllen, dass die Ausbildung bei den zertifizierten Anbietern fast quasi gleich aufgebaut ist. Und in Detmold, wie gesagt, gibt es eine Homepage,
ja,
wo man sich erkundigen kann und wie die Ausbildung halt einfach abläuft, wo man aber auch wiederum, wenn man Lehrer ist oder ein Trainer, sich erkundigen kann, wie läuft das, wenn ich dann ein Training buchen möchte, nenne ich es jetzt mal, um vielleicht meine Klasse, mein Team nochmal zu unterstützen, damit die besser zusammenarbeiten oder sich da einfach nochmal entwickeln.
Und der Träger in Detmold heißt dann wie?
Nature Concept.
Natureconcept.de,
genau.
Oder?
Genau.
Da kann ich nachschauen.
Da kann man nachschauen.
Du bildest auch Trainer aus, ne?
Genau.
Also du bist da in dem Kontext unterwegs, dass du deine Erfahrung, dein Wissen auch dann weitergibst.
Genau, ich bilde dort, wie ich gerade schon sagte, die temporäre Seilbauten aus. Das sind einmal niedrige Seilbauten, das heißt, das sind Seilbauten, die bis zu 1 Meter über dem Boden sind, wo ich den Teilnehmern, die aus jeglichen Berufsgruppen teilweise kommen, von Grundschullehrer über Erzieher, teilweise aber auch Leute, die als Quereinsteiger in den Bereich rein möchten, die überhaupt nichts mit Pädagogik im Grunde bis dahin zu tun hatten. Hatte letztens auch einen Baumpfleger dabei, der gesagt hat, boah, der möchte mal was anderes machen. Der hat dann auch die Ausbildung bei Nature gemacht. Und somit kann ich ganz breit mein Wissen einfach weitergeben. Die Erfahrung, die ich in den Trainings gemacht habe oder mache, oder wie ich am besten ein Budin mache, das ist ein Knoten, der bei der Erlebnispädagogik recht oft gemacht wird. Und da ist es auch ganz schön, auch in den pädagogischen Austausch einfach zu kommen.
Ja, und dann sprachst du jetzt gerade von dem Thema Knoten. Da habe ich jetzt nochmal drauf gezuckt, weil teilweise habe ich ja einen Knoten im Kopf vielleicht oder einen Knoten in meiner Bewegung, Knoten in der Brust, das, ne, also jetzt nicht im medizinischen Kontext gesehen, sondern irgendwas belastet mich, irgendwas schreckt mich ein, und den dann zu lösen, dabei hilft eben nicht nur die Erlebnispädagogik, sondern du sprachst auch davon, dass du teilweise Elemente aus dem Coaching ja mit einfließen lässt.
Genau.
Was bedeutet für dich Coaching?
Coaching bedeutet für mich quasi, dass ich den Teilnehmer oder die Teilnehmerin anrege, gewisse Sachen auszuprobieren, die sie vielleicht vorher nicht für gut befinden, die sie vorher noch nicht kannten und nicht mit dem Impuls, hör mal, mach mal das, sondern er versucht den Impuls, dass sie selber drauf kommen, gewisse Verhaltensmuster mal zu verändern, um damit selber quasi die kriegen, ey, das war ja gar nicht schlecht. So, ich kann den Teilnehmern immer ganz, ganz viel vorgeben, ganz, ganz viel zeigen. Aber für mich ist es eher wichtig im Bereich, wenn ich Teilnehmer auch coache, dass die selbst die Idee entwickeln, um dann hinterher das Verhalten vielleicht umzusetzen.
Also mal platt gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Dem anderen zu helfen, Fähigkeiten bei sich selber zu entdecken. Dazu gibt es auch Ansätze, Fragetechniken, Interventionen, genau. Hypothesen, die man dann ja nutzt, um dem anderen eben, wie gesagt, zu helfen, ins Erlebnis zu kommen. Jetzt haben wir heute knapp eine halbe Stunde mal über Erlebnispädagogik gesprochen, bis hierhin, Marvin. Wie war das jetzt für dich? Was hast du jetzt hier erlebt im Gespräch?
Naja, ich bin durchaus auch in meiner Lernzone gewesen und zwischenzeitlich aus meiner Komfortzone raus, wenn man das jetzt auf Erlebnispädagogik bezieht. Aber durchaus eine sehr schöne Erfahrung, auch mal hier bei dir zu sitzen im Podcast.
Ja,
und
gerne.
Ja, geh positiv weiter nach vorne und positiv mit dieser Erfahrung heute Abend, glaube ich, dann schlafen.
Das ist gut. Dunkelheit, logischerweise. Wir sind am Ende des Jahres. Die Folge wird ja jetzt zum 31.12.2025 dann veröffentlicht. Hat so den Jahreswechsel auch nochmal im Anklang im nächsten Jahr. Was wünschst du dir von der jüngeren Gesellschaft zu Beginn 2026, wenn du das in den Kontext der Erlebnispädagogik packst?
Was ich mir wünschen würde? Oh, das ist... wäre einfach mal das Handy beiseite zu legen, die Schuhe anzuziehen und nach draußen in den Wald zu gehen und einfach mal versuchen, okay, was nämlich da war. Weil da gibt es ganz, ganz viel wahrzunehmen, wenn man mal einfach sich durch den Wald, durch den Hart, hier bei uns in Asen, durch den Birkenbusch geht und einfach mal zu fokussieren, was passiert um mich herum im Wald. Und da werden, glaube ich, viele Jugendliche überrascht sein, was sie tatsächlich dann mal wahrnehmen, wenn sie nicht das Handy in der Tasche haben. Und das wäre so ein, was ich gerne mal den Hörern bzw. den jungen Leuten mitgeben würde.
Also, Handy aus.
Handy aus.
Nachdem der Podcast gehört wurde.
Genau.
Abschalten. Schuhe an.
Schuhe an.
Jacke an, Mütze.
Jacke, Mütze.
Handschuh. Whatever. Und dann mal bei euch um die Ecke an irgendeine Wiese in den Wald. Hier im Ruhrgebiet, am nördlicher Rand, bietet sich an Westruper Heide gegebenenfalls, um den Stausee, an den Kanal,
ne? Genau.
So sind wir ja auch groß geworden, an die Lippe, und dann einfach mal zu erleben.
Genau.
Ich habe heute auch ein sehr intensives Gespräch erlebt. Wir haben gegebenenfalls die Möglichkeit, bei Zeiten nochmal das Thema der psychiatrischen Behandlungen nochmal etwas tiefer zu legen, gegebenenfalls. Wir haben uns jetzt eher darauf fokussiert, zu sagen, wie wirkt Erlebnispädagogik eher präventiv, damit ich wieder in die Bewegung komme, sparst du gerade an, und genau. In die Kooperation.
Genau.
Hast du eine gegebenenfalls kleine Übung, die ich jetzt machen könnte? Ich mache jetzt mein Handy aus, und was mache ich jetzt gleich?
Okay, wenn wir jetzt mal in den... Okay, ich fokussiere mich auf mich, vielleicht um auch zu entspannen. Gibt es so eine schöne Übung, die ich habe, die heißt 54321.
54321.
Genau, das ist eine Entspannungsübung. Und da geht es darum, ich setze mich irgendwo hin und überlege mir zum Beispiel 5 Dinge, die ich gerade rieche, 5 Dinge, die ich gerade spüre. Wir machen es jetzt mal auf 3 Dinge und 5 Dinge, die ich gerade höre. Und wenn ich die 5 Dinge jeweils zu den Punkten gefunden habe, gehe ich runter auf 4. Am besten ist es da, dass man sich nochmal konzentriert, dass es 4 andere Dinge sind. Wenn ich auch da die gefunden habe, gehe ich nochmal runter auf 3. Und dann flacht sich das so ab, bis man dann nur noch 1 findet. Und das ist so eine Entspannungsübung, die ich gerne auch im psychiatrischen Bereich nutze, um Fokus zu setzen, um Anspannung zu reduzieren, aber auch gerne im erlebnispädagogischen Bereich teilweise nutze, um Ruhe in meine Gruppe zu bekommen und dass die sich einfach mal nicht auf mein Gegenüber fokussieren, sondern auf sich. Und das hilft immer ganz gerne, damit die Gruppen ein bisschen runterfahren, ankommen und sich dann auf das Training konzentrieren können.
Klasse. Also weniger ein, was soll ich eigentlich im Wald? Sondern eher sogar nochmal mit einem Ansatz. Ich würde mich jetzt freuen, wenn der ein oder andere Hörer das tatsächlich mal ausprobiert. 5, 4, 3, 2, 1. Genau. Und dann mal ja, seine Erfahrungen, was macht das mit mir eigentlich oder was macht es dann mit dir, dann in die Kommentarfelder reinschreibt oder mit uns in den Kontakt kommt. Apropos in den Kontakt kommen, Marvin, wo kann man dich denn finden?
Mich kann man über Instagram finden.
Okay.
ELPMarv heiße ich da.
ELPMarv.
Genau. Da habe ich einen kleinen Blog, wo ich manchmal meine Teil meiner Trainings reinsetze, meine Erfahrungen. Und da kann man mich aber auch jederzeit anschreiben, um auch Kontakt zu quasi zu geben, um gewisse Trainings oder auch mich anzuschreiben. Und wenn da irgendwelche Fragen sind, da bin ich immer offen für. Und da kann man das gerne machen.
Dann werde ich dich verlinken. Es gibt eine kurze Beschreibung, logischerweise. ELPMarv bei Instagram. Ich würde mir dann von dir wünschen, dass diese Übung 54321 da auch nochmal ja, zu sehen ist oder wiederzufinden ist. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich setze mich irgendwo hin und höre 5 Dinge, rieche 5 Dinge, Sachen und fühle irgendwo im Körper irgendwas, wie so ein Bodyscan. 5 Dinge sehen geht auch, oder?
5 Dinge sehen gehen natürlich auch. Kann man auch machen.
Dann nehmen wir das mal mit dazu. Und wenn ich das gemacht habe, dann reduziere ich das auf 4.
Genau.
Werde mir dessen bewusst, dass es noch was anderes gibt. Finde ich total spannend. Dann auf 3, dann auf 2 und dann auf 1.
Genau.
Und guck mal, was passiert eigentlich bei mir, was passiert in meinem Körper. Der Vorteil, den ich daran sehe, ist, dass ich rausschaue oder raushöre, ohne durch den Impuls, weil ich mein Handy, mein Kommunikationsgerät einfach zur Seite lege, dass ja. Ich ganz bei mir bin. Und vielleicht etwas entdecke, und da freue ich mich darüber, dass ihr das entdeckt, liebe Hörer, was mir in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mehr so bewusst gewesen ist. Marvin, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Sehr gut gefallen. Gibt es noch etwas am Schluss, was du uns, den Hörern oder mir mitgeben möchtest?
Ich wünsche erstmal allen einen gesundes Jahr 2026, dass alle gut rüberkommen und dass alle vielleicht mal ihr Handy beiseite lassen, um andere Erfahrungen oder andere Sinne nochmal zu erregen, um einfach entspannen zu können und sich nicht von den Medien so beeinflussen lassen.
Da freue ich mich drüber. Hauptsache gesund, wie wir ja immer sagen. Marvin, danke dir, und bei Zeiten haben wir dann die Chance, vielleicht mal in Detmold vorbeizukommen. Dann können wir ja vor Ort auch mal miteinander sprechen. Dann kannst du mir diesen Niederseilgarten auch mal zeigen.
Ich kann auch einen bei dir zu Hause aufbauen.
Oder so, Marvin. Da kommen wir in den Kontakt. Also ihr merkt, 2026 wird bewegend. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.
Tschüss.